darf euch an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Heute Morgen hat es nicht gereicht, um jedem die Hand zu reichen. Die Gebetszeit hat ein bisschen länger gedauert. Wer die Bibel zur Hand hat, darf gerne den Römerbrief mit aufschlagen. Wir haben es ja schon vorhin gehabt, das Kapitel 11. Und ich möchte uns heute Morgen noch ein paar Verse aus dem Kapitel 9 lesen. Wir werden uns heute zwischen Kapitel 9 und bis Kapitel 11 reichhaltig bewegen. Hier sagt Paulus in Kapitel 9, Abvers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleische nach Christus, der da ist über allen hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, seine Kinder. Sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht dieses allein, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak, schwanger war, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass der nach der Erwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehe, nicht um der Werke, sondern um des Berufers willen, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa bei Gott Ungerechtigkeit? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Nun ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? Aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, mit großer Geduld und die Gefäße des Zorns getragen hat zum Verderben, zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Wie er denn als solche auch uns berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Was dann? Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und Geliebte, die nicht die Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr auf Erden veranstalten. Ja, eine summarische Abrechnung. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht eine Nachkommenschaft übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und gleich wie Gomorra. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, welche nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, nämlich Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Dass aber Israel, welches dem Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, dem Gesetz nicht nachgekommen ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Die Überschrift der heutigen Predigt heißt: Wie stehen wir zu Israel? Wie stehen wir zu Israel? Das ist eigentlich ein Thema, mit dem wir uns auch in dieser Gemeinde recht selten beschäftigen. Für mich ist es eigentlich eine klare Sichtweise, ein klarer Fall: Wie stehen wir zu Israel? Aber in vielen christlichen Gemeinden und auch leider bei uns, muss ich zugeben, gerät Israel allzu leicht in den Hintergrund. Und gerade als ich mich wieder mit diesen Themen hier in den Römerbrief Kapitel 9 bis 11 beschäftigt und auseinandergesetzt habe, da ist mir wieder ganz wichtig geworden, wie wichtig es ist, sich mit Israel zu beschäftigen. Wie wichtig es ist, auch Israel im Blick zu haben. Und wir wollen uns heute Morgen fragen: Geht uns Israel überhaupt etwas an? Nach meiner Aussage momentan schon. Ja, es gibt viele Kinder Gottes, auch in Gemeinden, die sagen: Israel, was habe ich schon mit Israel zu schaffen? Ich sehe wichtige Dinge in der Bibel. Israel ist für mich letztendlich ein Volk, wie jedes andere auch auf dieser Erde. Aber möchte dich und mich auch zunächst fragen: Denken wir auch so? Denkst du auch so? Israel ist für mich ein Volk, wie jedes andere auf dieser Erde. Wenn du diese Frage mit Nein beantworten kannst, dann habe ich noch eine weitere Frage, die ich auch an mich persönlich stellen will. Wie sieht deine und meine Beziehung zu Israel aus? Wie stehen wir zu Israel? Hier in Römer Kapitel 9 wird uns ein Mann mit unablässigem Schmerz gezeigt. Gleich hier in Vers 1. Es ist nicht schwer festzustellen, dass das natürlich der Apostel Paulus ist. Er sagt hier: Ich sage dir Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Also sein Gewissen wird durch den Heiligen Geist angesprochen und er sagt: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Er hat keinen Grund zu lügen, sondern es wird bezeugt in seinem Gewissen durch den Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz habe. Große Traurigkeit und unablässigen Schmerz. Warum hat der Apostel Paulus große Traurigkeit und unablässigen Schmerz? Der große Apostel, unser Glaubensbruder. Weil er auf Israel zieht. Weil er den Blick auf Israel wendet. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, heißt unablässiger Schmerz. Unablässiger Schmerz. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Vers 3. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch. Ja, sagst du jetzt vielleicht, da kann ich den Apostel Paulus schon verstehen. Wenn der Apostel Paulus unablässigen Schmerz über Israel hatte, das geht mich eigentlich jetzt fast 2000 Jahre später recht wenig an, denn er war ja selbst ein Israelit. Er war ja selber von einem Stamme, vom Stamme Benjamin. Und Paulus hatte ja schließlich in Israel seine Verwandten auch nach dem Fleisch. Ist ja klar, dass dort auch sein Herz hängt. Ja, das ist sicherlich eine wichtige Tatsache. Auch in Bezug für Paulus, dass er natürlich auch in Israel seine Verwandten hatte. Denn gerade Familienangehörige, Verwandte und Bekannte, die stehen einem ja normalerweise sehr nahe. Ich denke, das geht euch auch so. Und man sehnt sich sehr danach, dass auch gerade diese nicht verloren gehen und dass sie errettet werden, dass sie zum Heil finden. Erst gestern sagte mir jemand am Telefon von einer anderen Gemeinde, der einen lieben Menschen aus der Familie verloren hat: Es ist mir in diesen Tagen wieder so bewusst geworden, dass die Sache mit Jesus und der Bibel kein Spiel ist. Hat er gesagt, das ist ihm so bewusst geworden, als dieser Familienangehörige in den Tod gegangen ist. Die Sache mit Jesus ist kein Spiel. Und es ist wirklich eine Sache, die ein für alle Mal über Leben und Tod entscheidet. Ich weiß nicht, ob wir das immer so im Bewusstsein mit uns herumtragen. Wenn man Familienangehörige verliert, die nicht errettet sind, dann wird dieses Bewusstsein bestimmt noch gestärkt und vermehrt. Diese ewige Trennung, die wird einem dann noch viel bewusster. Ja, es wird messerscharf in der eigenen Familie, so dass es einem wie ein Dolch durchs Herz geht. Ja, und ich denke auch für uns hier in der Zwernitzer Straße ist die Sache mit Jesus und der Bibel bei weitem kein Spiel. Wir kommen hier nicht aus Just for Fun zusammen, weil wir sonst nichts Besseres zu tun hätten, nein. Keinesfalls wollen wir daraus ein billiges Spiel machen aus dem Glaubensleben. Ich denke, wir müssen uns auch immer wieder vor Augen halten, wie ernst die ganze Sache ist. Errettet zu sein ist unendlich wichtig. Schritte der Nachfolge und geistliches Wachstum sind ebenfalls unendlich wichtig. Und ich denke, es ist unser Anliegen, was auch momentan hinten auf der Pinnwand geschrieben steht. Wir wollen Christus immer mehr erkennen. Wir wollen Christus immer noch mehr ergreifen. Wir wollen immer noch mehr von Christus ergriffen werden. Wir wollen ihn immer mehr lieben und aus Liebe zu ihm gehorsam sein. Wir wollen immer weiser werden und die Zeit auskaufen als solche, die die Zeit verstehen, so wie es die Bibel sagt. Und ich bin überzeugt, sicherlich hatte der Apostel Paulus eine große Not, indem er auch im Volk Israel, im Stamme Benjamin, seine eigenen Verwandten sieht. Und sieht, ja, die sind ja auch noch nicht errettet. Ja, er sagt ja sogar in Vers 3, ich wünsche nämlich selber von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Ja, er hätte vieles dafür gegeben, wenn er doch hätte seine Verwandten retten können. Doch die Verwandtschaft ist für Paulus sicherlich nicht der einzige Grund. Sondern Paulus sieht in dieser Aussage mehr. Paulus weiß nämlich, dass Israel das Volk des lebendigen Gottes ist. Er sieht zwar seine Verwandtschaft auch da drin, aber er hat auch unablässigen Schmerz in seinem Herzen, weil er Israel selbst sieht als das auserwählte Volk des lebendigen Gottes. Paulus weiß, dass Gott dieses Volk auserwählt hat. Paulus weiß, dass Gott dieses Volk zu seinem persönlichen Eigentum vor allen anderen Völkern gemacht hat. Und Paulus weiß auch ganz genau, was Gott für wunderbare Verheißungen an die Väter Abraham und Isaak gegeben hat. Abraham, Isaak und natürlich auch Jakob gegeben hat. Der Apostel Paulus weiß es ganz genau, den Israeliten sind die Bündnisse gegeben. Es sind die Bündnisse daraus hervorgegangen, die Gott diesen Vätern gegeben hat. Die Herrlichkeit Gottes hat unter diesem Volk gewohnt. Denken wir hierbei an die Stiftshütte. Denken wir an den Tempel. Gott hat selber in oder unter seinem Volk gewohnt. Und Gott hat seinem Volk den entsprechenden Gottesdienst gegeben. So wie es ihm gefallen hat. Mit den ganzen Opfern, mit den Priesterdiensten, mit allem, was da drum und dran war. Paulus drückt es hier in Vers 4 aus. Denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören, sagt Paulus, das gehört Israel. Also ihnen gehört die Kindschaft, ihnen gehört die Herrlichkeit Gottes, ihnen gehören die Bündnisse, ihnen gehören die Gesetzgebungen der Gottesdienst und ihnen gehören die Verheißungen. Diese wunderbaren Güter hat Gott seinem auserwählten Volk gegeben. Und Paulus sagt an dieser Stelle keineswegs, dass diese Güter dem Volke Israel gehörten, sondern was sagt er? Dass diese Güter dem Volke Israel gehören. Oder denken wir auch an das Wort Gottes, mit wem Gott geredet hatte. An wen erging denn das Wort Gottes? Es erging an Abraham, es erging an Isaak, es erging an Jakob, es ging später an Mose und dann an Josua, es erging das Wort an die Richter, es erging an Samuel, es ging an die Propheten und so weiter, bis hin zu Jesus Christus. Gott hat zu diesem Volk geredet. Und das Wort Gottes, das wurde niedergeschrieben durch dieses Volk von jüdischen Menschen, welche von Gott dazu berufen waren. Und liebe Geschwister, wenn wir allein mal die Bibel anschauen, nur das Alte Testament hernehmen, was wir im Alten Testament für einen Schatz haben und welch unendlicher Reichtum uns darin vermittelt wird, das ist wirklich gewaltig, was wir hier für ein geistliches Gut haben, das aus dem Volk Israel, direkt aus dem Judentum hervorgeht. Und da müssen wir sehen, nimm doch die Bibel in die Hand, da hast du ein jüdisches Buch in der Hand. Ein Buch, das aus dem Judentum hervorgeht. Es ist das Buch des Gottes Abrahams, des Gottes Isaaks und des Gottes Jakobs. So nennt er nämlich selber 2. Mose 3, Vers 6. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und mit diesem Gott haben es auch wir hier und heute zu tun. Und er nennt sich selbst unter anderem der Heilige Israels. Er ist der Gott Israels. Und liebe Geschwister, an all diese Dinge müssen wir denken, wenn wir auch an Israel denken. Israel ist bei weitem nicht ein Volk wie jedes andere. Israel ist das auserwählte Volk und auch das Erbe, das auserwählte Volk und Erbe des lebendigen Gottes. Und viele Christen denken heute, was habe ich mit dem Judentum oder mit dem Volke Israel zu schaffen? Habe ich überhaupt keinen Bezug dazu? Und das Christentum, wenn man das so betrachtet allgemein, auch die Gemeinden, die haben sich heute im Allgemeinen so verselbstständigt, dass das Christentum heute gar nicht mehr weiß, woraus eigentlich seine eigentlichen Wurzeln hervorgehen und was uns alles tatsächlich mit Israel verbindet. Wir sind eigentlich ständig auch in den Wurzeln Israels, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen, mit der Bibel. Viele Kinder Gottes und Gemeinden des lebendigen Gottes, die tun heute so, als hätte Israel für sie keine Bedeutung. Ja, manche gehen sogar noch weiter und behaupten, sie selbst wären heute das wahre Israel. Welch eine Anmaßung, welch ein Trugschluss. Auch die Gemeinde ist ein Heilskorb, aber sie wird nie Israel sein. Auch Israel wird nie Gemeinde sein. Das müssen wir streng dividieren, müssen wir streng auseinanderhalten. Israel bleibt Israel. Der Heilskorb Israel. Und die Gemeinde bleibt der Heilskorb Gemeinde. Das sind zweierlei Dinge. Und wenn jemand sagt, wir wären heute das wahre Israel, dann hat er keine Ahnung von Gottes heilsgeschichtlichem Handeln. Hat er keine Ahnung, da fällt jeglicher Blick über die Heilskörperschaften Gottes, welche Gott im Laufe seiner Heilsgeschichte einsetzt. Ja, und es gibt Kinder Gottes, die verlieren und verschwenden keinen Gedanken an Israel. Manche lassen sich vielleicht noch nach Israel bewegen, um es mal anzuschauen, dieses Land, weil dort unser Herr und Heiland gelebt hat oder weil er dort aus- und eingegangen ist. Doch, liebe Geschwister, wenn wir auf unseren Herrn und Heiland schauen, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann müssen wir auch ganz klar erkennen, dass Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, direkt aus dem Judentum hervorgegangen ist. Trotzdem, dass der Herr Jesus vom Heiligen Geist gezeugt worden ist, Können wir sagen, dass der Herr Jesus zu 100% Jude war? Ist das nicht eine Behauptung von Reinhold, eine dreiste Behauptung, die ich hier aufstelle? Nein. Ich möchte keine eigenen Behauptungen aufstellen, sondern ich möchte das verkündigen, was aus dem Worte Gottes hervorgeht. Schauen wir hierzu mal in Kapitel 9, Vers 5 hier. Paulus konnte sagen, von den Vätern, also von den Juden, stammt dem Fleische nach Jesus Christus ab. 100%. Römer 9, Vers 5. Und von ihnen, also von Israel, von den Juden, stammt dem Fleische nach Christus, der da ist über alle hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Er bezeugt es. Wahrlich, wahrlich. Amen. Von ihnen stammt dem Fleische nach, also der Geschlechtslinie nach, Christus ab. Sehen wir auch in den Stammbäumen. Und es bezeugt Paulus, gerade der, der da ist über alle hochgelobter Gott in Ewigkeit. Wieder ein weiterer Beweis unter den Juden, auch für uns heute, dass Jesus Christus Gott selbst ist. Obwohl also der Herr Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde, stammt er doch dem Fleische nach, also der Geschlechtslinie von den Juden, ab. Und ihr kennt ja ohnehin den Vers, welchen wir allermeist so in Richtung Weihnachten zitieren. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum. Jesus kam in sein Eigentum. Gott selbst kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wer oder was ist das Eigentum oder das besondere Eigentum? Niemand anders als Israel. Manche sagen, ja, er kommt in sein Eigentum, er kommt in die Welt, in seine Schöpfung hinein. Ja, ist auch richtig, aber zuerst müssen wir Israel sehen. Zuerst Israel. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das besondere Eigentum ist und bleibt das Volk Israel. So hatte es Gott, der Herr, bereits seinem Volk bei der Gesetzgebung am Berge Sinai kundgetan. 2. Mose 19. Dort sprach Gott, der Herr: Werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde ist mein. Es ging nur darum, Gott zu gehorchen und seinen Bund zu bewahren. Dann hätte sich Gott durch dieses Volk bis heute verherrlichen können. Vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Der Jesus kam in sein besonderes Eigentum. Doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der Jesus wohnte unter seinem Volk. Er war ein Israelit in Israel, ein Jude unter den Juden. Wer den Herrn Jesus kennen und lieben lernt, der kommt an seinem Volk, an seinem besonderen Eigentum, an Israel und an seiner Herkunft nicht vorbei. Doch ich frage uns, wer will sich heutzutage schon noch ganz auf die Seite Israels stellen? Mich wundert es, dass Deutschland heute auch noch den Mut hat, sich zu Israel zu stellen. Dass auch aus den USA und aus anderen Ländern noch viel doch auch Stellungnahme zu Israel bezogen wird. Denn in unserer heutigen Zeit, da wächst die Judenfeindlichkeit enorm. Gerade auch mit diesem arabischen Frühling, mit diesen ganzen Revolutionen, die im Laufe des letzten Jahres stattgefunden haben. Da wird Israel immer mehr ausgegrenzt. Israel wird immer mehr ausgegrenzt und abgeschnürt von den anderen Völkern. Die Feindseligkeit gegen Israel nimmt zu. Der Antisemitismus wächst rasant ran. Oder wenn wir zum Beispiel nur mal an den Iran denken, was gehen da für Parolen gegen Israel hervor? Das sind Plakate, Hetzplakate, Tag für Tag können das die Leute sehen, die an den Straßen vorbeigehen gegen Israel. Immer wird irgendetwas gegen die Juden proklamiert und gehetzt. Und der Iran zum Beispiel, nur dieses eine Land, lässt es fortwährend verlauten: Israel muss vernichtet werden. Für das Jahr 2014 zum Beispiel plant der Iran diese Vernichtung für Israel. Denn es wird heute schon ausgerechnet, dass der Iran dann gerade mal 9 Minuten bräuchte, um Israel von der Landkarte zu vertilgen. Wird jetzt schon ausgerechnet. Wahrscheinlich auch deswegen diese Sache mit den Nuklearwaffen, warum der Iran sein Atomprogramm so stark fördert, um Israel auszutilgen. Bereits vor 10 Jahren hatte man eine Umfrage unter israelischen Jugendlichen gemacht. Sicherlich werden heute auch noch Umfragen gemacht. Ich habe halt da eine gefunden. Diese Umfrage wurde in der Jerusalem Post veröffentlicht. Man fragte die Jugendlichen, ob Israel überhaupt noch eine Zukunft habe. Und wohlgemerkt vor 10 Jahren. Und dabei bezweifelten 46% der Jugendlichen, dass der Staat Israel in 50 Jahren noch existieren werde. So sah es vor 10 Jahren aus. Ich würde gerne wissen, wie es heute aussieht. Ob es heute 80% der Jugendlichen sind. Friedensverhandlungen sind für Israel Illusionen. Sie sind untauglich für Israel. Warum? Weil es auf der anderen Seite keinen wirklichen Vertragspartner gibt, der sich daran hält. Ja, es wird in kommender Zeit für viele Länder eine zunehmende Herausforderung werden, ob sie sich zu Israel stellen oder nicht. Ich bin überzeugt auch für Deutschland. Und die Frage ist, die jetzt auch in unser geht, was machen wir mit Israel? Was machst du mit Israel? Ist es uns egal, ob Gott mit diesem Volk arbeitet oder nicht? Ist es uns egal, wer sich zu Israel stellt oder wer nicht? Ob sich die Mehrzahl dagegen hält oder ob sich nur einige dafür stellen? Nun, manche behaupten, unter anderem auch Gläubige, dass Gott mit diesem Volk nichts mehr zu tun hat. Es gibt auch solche Lehren in verschiedenen Gemeinden, dass Gott mit diesem Volk nichts mehr zu tun hat. Und wir fragen uns, ist das so? Ist das so? Dieser Frage geht der Apostel Paulus auch hier in Kapitel 11, Vers 1 nach. Römer Kapitel 11, Vers 1. Und er fragt: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Hat Gott mit diesem Volk wirklich nichts mehr zu schaffen? Hat er es wirklich verstoßen? Ich meine, die Antwort begegnet uns ja sofort hier in Vers 11. Sofort kriegt man klare Antwort. Paulus sagt, das sei ferne. Das sei ferne. Und er stellt sich selber als einen Beweis hin, denn auch ich bin ein Israelit, sagt Paulus. Aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamme Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift bei der Geschichte von Elia spricht, wie er sich an Gott gegen Israel wendet? Wo es heißt, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört. Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort, also dem Elia? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die kein Knie gebeugt haben vor Baal. Und genauso ist auch zu der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, den Gott übrig gelassen hat. Gott arbeitet noch mit seinem Volk. Was aber hat Gott mit seinem auserwählten Volk als Heilskörper getan? Ja, er hat Israel mal einfach mal beiseite gesetzt, er hat es abgesetzt. Der Apostel Paulus spricht hier in Römer 11 von dem Ölbaum, von der Wurzel und von den Zweigen. Und er spricht von den natürlichen Zweigen, welche ausgebrochen worden sind von dem Ölbaum. Und hier meint er Israel damit, als Heilskörper. Denn Israel hatte sich auch einiges zu Schulden kommen lassen. Sie hatten den Sohn Gottes und somit Gott selbst nicht aufgenommen, wie vorhin schon gesagt. Im Gegenteil, sie haben ja den Sohn Gottes direkt abgelehnt und ihn zum Gespött gemacht, ihn gefangen genommen, ihn verspottet, ihn verurteilt, ihn geißeln lassen und ihn letztendlich ans Kreuz getrieben und geschrien. Pilatus wusch sich ja bei dieser Sache die Hände, er musste das Urteil sprechen. Aber er sagt, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Und darauf antwortete das Volk und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Matthäus 27, 25. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das war eine fatale Aussage. Welch eine Schuld hatte sich das Volk Israel, das Volk des Eigentums, hier auf sich geladen. Die größte Schuld aller Zeiten. Sie hatten denjenigen ans Kreuz schlagen lassen, auf dem ihr ganzes Heil ruhte. Sie hatten ihre eigene Wurzel ans Kreuz schlagen lassen. Es war die Wurzel, auf der ihre ganzen göttlichen Segnungen ruhte. Oder wie es auch Paulus hier sagt, es war der Stein, an dem sie sich gestoßen hatte, der zum Ärgernis geworden ist. Der Eckstein. Ihn wollten sie loshaben. Die Wurzel, auf der ihre ganzen göttlichen Segnungen ruhte. Und da fragen wir uns, was sagt der Herr Jesus von sich selbst? Der Jesus sagt in Offenbarung 22, 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Und dann sagt er, ich bin die Wurzel. Ich bin die Wurzel. Und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Und da frage ich uns an dieser Stelle, wenn Israel seine Wurzel verworfen hat, wenn Israel dafür gesorgt hat, dass seine Wurzel, dass es losgelöst wird von der Wurzel, wenn diese Pflanze, wenn sie sagen würde, ich möchte mit der Wurzel nichts mehr zu tun haben, weg mit der Wurzel, wird bald eingehen, können sie kein Wasser mehr bekommen, die Blätter, die werden schnell dorr werden. Wenn die Zweige einer Pflanze ihre Wurzel verwurft, dann steht es nicht gut um die Zweige. Nun aber, wir wissen aus der Heiligen Schrift, die Wurzel, die besteht und lebt auch heute noch. Denn Jesus Christus ist die Wurzel und Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auch nicht im Totenreich geblieben. Nein, wir wissen, Jesus Christus ist auferstanden. Jesus lebt. Die Wurzel ist vorhanden. Doch die natürlichen Zweige des Ölbaums, worin uns Israel gezeigt wird, die wurden anschließend ausgebrochen von Gott. Das bedeutet nichts anderes, als dass Israel als Heilskörper zunächst von Gott beiseite gestellt worden ist. Sie sind nicht mehr im Ölbaum mit drin. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das so wie bei einem Güterbahnhof. So wie wenn man mit Waggons die ganze Zeit, wenn die von der Lokomotive angespannt sind und Güter transportieren. Und da gibt es auch manchmal Waggons, die mal so aufs Abstellgleis gestellt werden. Die müssen gar nicht kaputt sein. Da muss auch gar nichts dran verkehrt sein. Die haben vielleicht eine Ladung drauf, die man momentan nicht braucht, die einfach mal beiseite gestellt wird. Oder die Wagen sind leer. Sie werden einfach mal aufs Abstellgleis gestellt, bis sie wieder herangenommen werden. Also nicht, weil der oder die Güterwagen nicht mehr gebraucht würden oder weil sie ausgemustert sind, nein, sondern nur solange eben ein anderer Wagon oder andere Waggons für den Güterverkehr in Gebrauch genommen werden. Doch deswegen ist der abgestellte Güterwagon keinesfalls uninteressant. Er wird vielleicht sogar auf dem Abstellgleis gewartet und gepflegt und wieder neu hergerichtet, so dass er dann jederzeit wieder an die Lokomotive angehängt werden kann, dass er wieder in Gebrauch genommen werden kann. Ähnlich müssen wir diese Sache mit Israel sehen. Israel ist momentan sicherlich noch auf dem Abstellgleis, aber Israel wird wieder vorbereitet von Gott, um wieder als Heilskörper eingesetzt zu werden. Und wir müssen uns daran erinnern, bis 1948 gab es ja gar keinen Staat Israel mehr. Hat auch gar niemand mehr damit gerechnet, dass solch ein Staat überhaupt wieder entstehen würde. Aber unter anderem auch durch den Holocaust, der hier in Deutschland war, die Judenverfolgung, kam letztendlich der Staat Israel zustande und wurde wieder ins Leben gerufen. Und wir dürfen heute sehen, wie dieser Staat immer mehr emporsteigt, wie Israel diesem Volk wieder neues Leben gibt, auch wenn dieses Volk ihren Herrn und Heiland noch gar nicht kennt, aber wie die Wirtschaftskraft enorm stark wird, wie auch Erfindungen aus diesem Volk hervorgehen und technologische Erfindungen, das wird man nicht vermuten, Spitzentechnologie aus Israel. Israel steht an den vordersten Stellen in den technologischen Bereichen der ganzen Weltwirtschaft. Und wir können darauf warten, bis Gott diesen Heilskörper wieder einsetzen wird. In Römer Kapitel 11, Vers 24b, da sagt der Apostel Paulus: Wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Gott wird sie wieder einpfropfen. Mit den natürlichen Zweigen ist auch hier wieder Israel gemeint. Wie aus den Nationen, welche an den Herrn Jesus gläubig wurden, wir die natürlichen, die unnatürlichen Zweige sind, die wilden Zweige, die Gott in den Ölbaum eingepfropft hat, so kann Gott vielmehr die natürlichen Zweige wieder in ihren eigenen Ölbaum einpfropfen. Für Gott ist das kein Problem. Und nun erheben sich viele Kinder Gottes, auch Leute aus der Gemeinde, und denken, dass man Israel keine Beachtung mehr schenken braucht. Und sagen, ja, die Juden, Israel, die haben ja den Heiland ins Kreuz getrieben. Sie haben ja dafür gesorgt, dass sein Blut vergossen worden ist. Doch Paulus zeigt uns durch das Wort Gottes auf, er zeigt uns als Gemeinde auf, dass wir keinen Grund haben, überhaupt keinen Grund, um uns über Israel zu erheben oder irgendwie stolz zu sein oder mit dem Finger auf Israel zu zeigen. Er sagt zu dir und zu mir in Vers 17, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als wilder Ölzweig unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber, so wisse, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Vers 19, nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Vers 20, gut, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er wohl auch dich nicht verschonen. Also bedenken wir hierbei, wenn wir solche Verse lesen. In der Gemeinde, da gibt es überhaupt keinen Platz für geistlichen Stolz. Und noch viel weniger für Antisemitismus. Wir sollten viel mehr für die natürlichen Zweige für Israel dankbar sein. Gott hat mit diesen bis zur Zeit der Gemeinde, bis du und ich eingepfropft worden sind, sein Werk getan. Und er wird die natürlichen Zweige, wird Israel wieder einpfropfen, er wird sein Werk weiterführen. Für die natürlichen Zweige, also für Israel, sollte von unserer Seite eine große, große Zuneigung bestehen. Und wir sollten bestrebt sein, Israel zu unterstützen, wo nur möglich. Und wiederum stellt sich hierbei die Frage, wie stehst du? Wie stehen wir zu den natürlichen Zweigen? Zeigst du auch mit dem Finger auf Israel? Sagst du auch, Israel, geht mich nichts an? Wie stehen wir zu Israel? Der dritte und letzte Punkt heißt unsere Beziehung zu Israel. Unsere Beziehung zu Israel. Liebe Geschwister, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir allein das Alte Testament durchlesen, aber natürlich auch im Neuen Testament, wir sind immer mit Israel beschäftigt. Wir sind immer mit dem Gott Israels beschäftigt. Wir sind immer mit den Verheißungen beschäftigt, mit den Gesetzgebungen, mit den Bündnissen. Wir kommen gar nicht davon los. Und da sehen wir beständig Israel, die Zweige, die natürlichen Zweige, welche aus der gleichen Wurzel sind, die gleiche Wurzel, welche auch uns die Gemeinde trägt. Gott hat Israel nicht verworfen. Und wir müssen bedenken, wenn wir an denselben Gott glauben, wenn wir an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben, wenn wir an den Gott Israels glauben, dann müssen wir sehen, dass dieser Gott, unser Herr und Gott, immer auch seine Augen auf diesen Heilskörper Israel gerichtet hat. Auch jetzt, wenn er noch nicht eingesetzt ist. Was sagt Zacharia 2, Vers 12? Können wir gerne mal aufschlagen. Zacharia 2, Vers 12. Fast zum Ende des Alten Testamentes. Zacharia, Malachi, zweitletztes Buch. Zacharia 2, Vers 12. Ganz interessant und wichtig für uns zu wissen. Denn also spricht der Herr der Heerscharen: Um Ehre zu erlangen, hat er mich gesandt zu den Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Israel ist Gottes Augapfel. Ist Gott, verliert Israel nicht aus den Augen, ja? Der Prophet Zacharia sagt sogar, es ist sein Augapfel. So ist Israel ein Teil von Gott. Und wir fragen uns an dieser Stelle, wird es Israel in 50 Jahren noch geben? Gar keine Frage. Wir können getrost sein. Auch den Waffen des Iran wird es ganz, ganz bestimmt auch 2014 nicht gelingen, Israel auszulöschen. Keine Sorge. Gott wacht über seinen Augapfel. Er wacht über sein auserwähltes Volk. Jesaja 54, 17. Keiner Waffe, die wider dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Keiner Waffe. Es wird auch dem Iran nicht gelingen. Wir können es gespannt beobachten, wie Gott sein Volk bewahrt. Aber ich möchte uns an dieser Stelle fragen, wie unsere Beziehung zu Israel wachsen kann oder was können wir tun für Israel? Wie können wir Israel auch mit unterstützen? Meine persönliche Überzeugung ist es, wenn wir in der Heiligen Schrift erkennen, wie sehr Gott dieses Volk liebt und uns auch auffordert, es zu lieben, dann wächst auch unsere Sympathie zu Israel, wenn wir das erkennen. Wenn wir erkennen, dass unser Herr Jesus selbst von Israel hervorgegangen ist und das Heil von den Juden kommt, dann sind wir mit Israel noch mehr verbunden. Und wenn wir sehen, dass sie letztendlich sogar gefallen sind, damit durch ihren Fall uns das Heil zuteil würde, dann sind wir total überrascht und können nur noch darüber staunen, wie groß Gottes Weisheit und seine Ratschlüsse sind. Römer 11, Vers 11. Hier fragt Paulus: Sind sie denn darum gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auch da sagt Paulus, das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, damit sie diesen nacheifern möchten. Durch den Fall Israels wurde uns das Heil zuteil, uns den Heiden. Wir waren vorher nicht Gottes Volk. Heute dürfen wir als Gemeinde Gottes Volk sein. Und ich bin auch persönlich davon überzeugt, umso mehr, dass wir auch uns im Gebet verwenden. Das ist aber dasselbe auch für unsere Obrigkeit. Manche sagen, ich kann nicht für unsere Politiker beten, die sind mir alle zuwider, was die machen. Ja, die tun auch Dinge, die gefallen uns überhaupt nicht. Aber umso mehr, dass wir beten für unsere Obrigkeit, umso mehr werden wir auch erkennen, wie Gott auch viele Dinge lenkt und leitet. Und wir werden auch mehr in Bezug auch zu unserer Regierung bekommen. Und genauso ist es zu Israel. Wenn wir viel für Israel beten und auch wachsam beobachten, was in Israel alles vor sich geht, dann werden wir mehr und mehr einen Bezug und eine Liebe zu Israel bekommen. Doch ich bitte euch, prüft auch die Medien, prüft die Nachrichten. Es ist so viel Negativberichterstattung da, wo einfach nicht der Wahrheit entspricht, wo Israel wieder irgendetwas nachgesagt wird oder als ob Israel willkürlich handeln würde, wo ganz andere Dinge vorausgegangen sind und wo Israel dann wirklich auch im Recht war, verschiedene Dinge zu tun. Ja, wir sollten Israel sehr im Gebet bewegen. Und natürlich das erste Anliegen sollte für uns sein, wie es auch Paulus erwähnt hat, dass jüdische Menschen auch das Heil erlangen. Auch in Kapitel 10, Vers 1 sagt Paulus: Brüder, meines Herzens Wunsch und mein Flehen zu Gott für Israel ist auf ihr Heil gerichtet. Und wenn du nichts anderes für Israel beten kannst, dann bete, dass Israel zum Heil findet, dass jüdische Menschen errettet werden. Denn Paulus sagt hier: Ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott. Sie wollen Gott gefallen. Aber er sagt hier: Sie eifern für Gott mit Unverstand. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, sind sie der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Das ist ihr Problem. Ihre Religion, ihre eigene Gerechtigkeit. Ähnlich wie wir es heute auch im Christentum erleben, in unseren Kirchen. Der Mensch muss etwas tun, um das Heil zu erlangen. Ich möchte selber etwas tun. Meine Werke müssen mich in den Himmel bringen. So ist es bei der Religion der Juden auch. Aber Paulus sagt, denn Christus ist des Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Hier wieder der Glaube, der Glaube, der Glaube an Jesus Christus. Also wir sollten viel für Israel beten. Das ist wahrscheinlich das Größte, was wir für Israel tun können. Wir müssen die rechte Sichtweise für Israel haben, uns nicht von den Medien in verkehrter Weise beeinflussen lassen, uns von dem Lügengeist beeinflussen lassen, möge uns der Herr davor bewahren. Ja, und ich denke, wir sollten auch einen gewissen Schmerz um Israel haben. Israel sollte uns zumindest schon auf dem Herzen liegen. Psalm 122, Vers 6: Bittet für den Frieden Jerusalems, es gehe wohl denen, die dich lieben. Und natürlich, wer eine Möglichkeit sieht und die Möglichkeit hat, spenden kann man immer, das ist klar. Auch Israel kann man in vielfacher Weise auch finanziell unterstützen oder einzelne Projekte dort in dem Land. Ich persönlich kenne ein Missionswerk, das regelmäßig mindestens den Zehnten aller Einkünfte und Spenden an Israel abgibt. Und dieses Missionswerk, es erlebt tatsächlich einen Segen. Unser Herr und Gott lässt es nicht ungesegnet. Warum? Weil er schon zu Abraham sagte, 1. Mose 12, 1 bis 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Das gilt auch heute noch. Natürlich kann man auch Israel seine Unterstützung und Sympathie zukommen lassen, wenn man dorthin mal eine Reise unternimmt. Der eine und andere war ja schon in Israel von uns. Ich persönlich war noch nie in Israel, konnte dies aus gesundheitlichen Gründen bisher noch nie verwirklichen. Doch wer einmal in Israel war, der wird unvergessliche Eindrücke daraus gewinnen. Unvergessliche Eindrücke daraus hervornehmen. Ich möchte hier keine Reisewerbung machen. Ich möchte auch nicht zur Schwärmerei für Israel anleiten, gar nicht. Dass wir ab heute für Israel schwärmen sollten, nur weil ich jetzt hier mal was über Israel gepredigt habe. Ich möchte euch einfach Israel ans Herz legen. Ich möchte euch einfach ein bisschen öffnen für Israel. Und hoffentlich ist es bei mir in zukünftiger Zeit auch so, dass ich wieder mehr auf Israel schaue und mehr an Israel denke und mehr Israel beobachte. Also das soll das Ziel der heutigen Predigt sein, einen Blick für Israel zu bekommen und Israel mit auf unserem Herzen zu tragen, so wie es auch Gott auf seinem Herzen trägt. Und wo uns von Gott Möglichkeiten geboten werden, wollen wir auch sicherlich von Herzen dieses auserwählte Volk unterstützen. Römer 9, Vers 4: Denn ihnen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du der lebendige und auch der treue Gott bist. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der seine Verheißungen auch bis zum heutigen Tagen seinem Volk erfüllt. Aber wir dürfen dir danken, lieber Vater im Himmel, dass du uns als Gemeinde auch in den Ölbaum als wilde Zweige eingepfropft hast. Das ist ein so großes Vorrecht. Eigentlich da, wo vorher Israel drin war, du hast uns als Heilskörper heute in diese Welt hineingestellt. Aber du hast Israel bei weitem nicht verworfen. Und du bringst auch Israel wieder dahin, dass es ein Licht für die ganze Welt sein darf und für die ganze Welt zum Segen sein darf. Und wir wissen, Herr, dass auf Israel noch schlimme Dinge zukommen werden. Und es wird auch in kommender Zeit schwierig werden für Israel. Und es wird sich sehr entscheiden, wer sich noch zu diesem Volk stellen wird. Wir möchten dafür beten, dass wir von Herzen auch für Israel einstehen können im Gebet, dass du, Herr, Israel bewahrst. Der Böse, der Satan, der Gegenspieler, der möchte immer Israel von der Erdoberfläche auslöschen. Aber wir danken dir, Herr, dass du deine Hand auch heute oder bis zum heutigen Tag über Israel gehalten hast und es auch weiterhin tun wirst. Aber wir wissen auch aus deinem Wort, dass nur ein Überrest errettet werden wird. O Herr, wir danken dir, dass du treu bist. Und wir danken dir, Herr, dass du dein Werk tust mit Israel und öffne uns die Augen, Herr, auch für die Zeichen der Zeit. Und schenke uns Gnade, Herr, dass wir die Berichterstattungen auch von den Medien in der rechten Weise auch einschätzen können oder auch in solche Quellen kommen, wo wir wirklich auch wahre Berichterstattung bekommen. Wir möchten dir danken, Herr, für deine Segnungen, für uns als Gemeinde, die aus Israel auch hervorgegangen sind. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du deine allmächtige Hand auch über Israel hältst und möchten beten, Herr, auch heute ganz besonders an dieser Stelle, dass jüdische Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Wir wissen, dass auch jüdische Menschen auch hier in München sich aufhalten. Wir denken insbesondere an die Synagogen, wir denken an den Jakobsplatz. Wir möchten dafür beten, Herr, dass auch da Menschen zu dir finden dürfen. Wir möchten dich preisen, Herr, und dir danken für das, was du mit Israel getan hast. Und wir möchten dir danken, Herr, für das, was du mit uns tust. Wir möchten dich bitten, Herr, stärke uns und gib uns wieder neue Kraft und, Herr, Segen auch für die kommende Woche. Danke, Herr, dass du da bist. Im Namen des Herrn Jesus. Amen.